Herzlich willkommen zu Unkonventionell Funktionell mit Felix und Leo. Ich bin Leo, 16 Jahre alt und ich habe schwere Kriegsverbrechen im Kosovo begangen. Felix.
Ich bin Felix, 17 und ich rieche jeden Abend an meinen Socken.
Nice. Und damit herzlich willkommen zu unkonventionell funktionell. Wir hatten ja letztes Mal eine englische Folge, die auch gut angekommen ist. Da wollen wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, auf das Feedback, das da von euch kam, wie es euch gefallen hat und solche Geschichten. Shoutout an der Stelle an unsere englische Community. Und dann soll es heute eigentlich den größten Teil der Zeit um GameStop und die ganzen Meme-Stonks gehen. Ja, Felix, willst du ein bisschen was zum Feedback erzählen?
Ja, also Feedback war eigentlich relativ positiv. Vor allem die englischen Zuschauer haben alle gesagt, sie hatten viel Spaß dran, oder Zuhörer eher gesagt, sie hatten viel Spaß dran, auch zuzuhören, auch dass unser Englisch sehr gut war, ja. Dann kamen die Deutschen, nicht böse gemeint, nein, es gab so ein paar Leute, die mir gesagt haben, zumindest bei mir, mein Sprachfeedback, dass ich so oft as you can say oder so gesagt habe, 40 Mal oder so, ja, 40 Minuten, das muss man auch mal schaffen. Ja, Grüße gehen da raus an Max, der immer Like sagt. Aber all in all würde ich sagen, war das Feedback schon sehr positiv und wir waren sehr überrascht, dass auch so viele Leute sich dann das dann auch noch angehört haben, obwohl das, ja, andere Sprache war.
Facts, facts, facts. Ja, Mann, ja, also bei mir gab es kein großes Feedback. Traurig. Mir hat nur mein Bre Will aus England hat mir geschrieben, er fand es auch gut und so. Fand es nice. Was ich nur jetzt noch von mehreren Leuten gehört habe, was vielleicht auch noch so eine Sache wäre, ist, dass wir ein bisschen zu seriös sind. Das lässt sich natürlich bei uns ändern. Daran soll es nicht scheitern, ne?
Also, ja, wollte ich schon sagen.
Ja, also keine Angst, das lässt sich gerne ändern. Wir können uns natürlich auch nicht zusammenreißen. Also, wie euch das lieb ist, dazu könnt ihr uns auch gerne nochmal privat schreiben, was ihr davon haltet. Ja, genau.
Ich sag nur, wenn ihr wüsstet, was vor den Episoden abgeht, Alter.
Wir machen auf jeden Fall ein Best-of mit der ganzen Scheiße, die wir da vorlabern. Es muss sein. Doch. Na gut.
Dann, ja. Der nächste Punkt, würde ich sagen, oder die nächsten Punkte kann man auch zusammenfassen, die wir noch kurz ansprechen wollten. Uns ist aufgefallen, dass wir nicht so immer mit Themen hinterherkommen oder nicht so wissen, was wir besprechen wollen, weil wir nicht immer irgendwie über Corona oder so reden wollen, weil das kann sich ja auch jeder aus dem Internet einfach selber ziehen, ja. Sondern auch irgendwelche anderen Themen, die nichts damit zu tun haben, auch irgendwas Normaleres, sag ich mal, also wie wir jetzt letztes Mal einfach über die USA gerantet haben, generell, oder auch über Social Media, falls jemand irgendwie Ideen hat an Themen, die wir behandeln können oder sollten aus seiner Sicht, wäre das natürlich eine super Sache, wenn ihr uns das einfach irgendwie schicken könnt, einfach eine kurze Ideenliste oder so, egal wie, Hauptsache wir haben was, das wäre super nett und auch gleich da im Anschluss zu sagen, wenn es irgendwelche Menschen gibt, die irgendwas Sinnvolles in ihrem Leben schon gerafft haben, haben wir nicht, was?
Schade.
Dann können die sich auch gern bei uns melden und wir können auch mal sozusagen eine Interviewfolge machen, wo die auch einfach mal ein bisschen mit Trash talken können über die Sache, die sie gerafft haben in ihrem Leben. Da haben wir schon ein paar Leute, die Bock drauf hätten. Wie gesagt, wenn du derjenige bist, dann könnt ihr euch gerne mal melden.
Genau, und also wie Felix schon gesagt hat, wäre vielleicht irgendwie von Vorteil, wenn ihr irgendwas Interessantes vorzuweisen habt. Wenn nicht, lass einfach sein. Lass einfach sein, bleibt fern. Nee, aber for real, also wenn ihr der Meinung seid, oder vielleicht auch eure Freunde, wenn man sich selber ja gerne mal ein bisschen überschätzt, dass ihr irgendwas Interessantes erlebt habt oder irgendeine Erfahrung zu teilen habt oder sagen wir so, ein überdurchschnittliches politisches Wissen habt im Gegensatz zu den Mitmenschen unseres Alters, dann fühlt euch frei, uns einfach zu schreiben. Sagt euch, über was ihr Lust habt zu reden und wenn ihr ein scheiß Mikrofon habt, verpisst euch. Nein, dann könnt ihr natürlich, könnt ihr irgendwie zu einem von uns kommen oder so und wenn es dann mit Corona auch wieder ein bisschen lockerer ist, dann kriegen wir es auch schon irgendwie hin. Also so ist nicht. Genau, schreibt uns einfach an, wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, dies, das, Ananas. Und dann wird das. Ja.
Richtig. Dann würde ich gleich überleiten. Whoop. In das erste Thema oder das einzige Thema heute. Und zwar, das wurde uns schon öfter gesagt, ist zwar ein bisschen älter, aber wir wollen es sozusagen nochmal Revue passieren lassen. Und zwar wäre das der GME-Stock oder auch GameStop-Aktie genannt im Deutschen. Ja. ich denke mal, jeder, der nicht hinter dem Mond lebt oder mit der GME-Aktie bis zum Mond geflogen ist, der
wilde Metapher.
Der weiß, was mit GME passiert ist. Die hatten ja im Januar einen riesen Stonks und sind auf $350 hochgerast. Und das war schon sehr impressive. Und wir wollten einfach nochmal darüber reden, weil sie jetzt vor 10, 15 Tagen nochmal so ein High hatten und jetzt auch sich irgendwo bei 150 tatsächlich einpendeln. Was natürlich für die Company immer noch viel zu viel ist, aber trotzdem natürlich ziemlich impressive, muss man sagen.
Das stimmt. Felix, soll ich einfach mal damit anfangen, vielleicht für die Leute, die jetzt nicht das Know-how haben, einfach nochmal das Prinzip von des Aktienmarktes einfach
ja, nochmal einfach mal kurz
zusammenfassen. Das darstellen. Also okay, ja genau. Aktien an sich sind Firmenanteile, die man als Privatperson oder natürlich auch als Firma kaufen kann. Und sagen wir so, in dem Fall ist nicht das Ziel, die Aktie so lange wie möglich zu halten, um dann, weil mit einem Firmenanteil kriegt man auch Anteile vom Gewinn sozusagen, sondern hier ist der Sinn, die Aktie günstig zu kaufen und teuer wieder zu verkaufen, um so viel Profit wie möglich zu machen. So, jetzt muss man verstehen, es gibt sogenannte Fonds. Fonds sind sozusagen Ansammlungen verschiedenster Aktien, wo man rein investieren kann, und so investiert man nicht in eine einzelne Aktie, sondern man investiert in all diese Aktien, die dort zusammengefasst sind, und man zahlt nicht den Preis für alle Aktien zusammen, sondern es gibt einen Fondspreis und dann kannst du halt so oder für einen Mitgliedschaft sozusagen des Fonds, und dann kann man halt natürlich auch mehr kaufen, so wie es mit Aktien auch ist, und da hat man einfach der Vorteil an Fonds ist einfach, du hast eine viel größere Risikodiversifizierung. Was heißt, wenn irgendwas mal crasht oder so, dann tut es nicht gleich ganz so weh wie bei Einzelaktien. So, dann, damit ihr wisst, was Fonds sind. Gut, jetzt gibt's sogenannte Hedgefondsmanager. Die wiederum haben sich zur Aufgabe gemacht, oder deren Beruf ist es, zu shortsellen. Shortselling ist eigentlich das, also ist... Du machst das so, du kaufst eine Aktie, oder beziehungsweise du kaufst sie nicht, du leihst dir Aktien. Ich veranschuldige es einfach mal so. Also, eine Banane kostet 1 Euro. So, jetzt leihst du dir 5 Bananen, 5 Euro, verkaufst die Bananen dann für 5 Euro. Und jetzt wartest du aber, bis der Bananenpreis fällt auf 50 Cent und zahlst dann die 50 Cent plus natürlich Leihgebühren zurück. Und somit hast du pro Banane 50 Cent Gewinn gemacht. Und das ist das Prinzip hinter Shortselling. Und dieses Prinzip haben sich sozusagen Hedgefondsmanager als ihre Aufgabe gemacht, das ist ihr Beruf. Felix, willst du ab hier weitermachen oder soll ich?
Ja, also nochmal, um das dann auf den Aktienmarkt zu übertragen. Das heißt sozusagen, du leihst dir eine Aktie, verkaufst diese zum Current Price, also zum jetzigen Preis, und wartest dann eine gewisse Zeitraum, und dann, wenn sie, weil du wettest ja darauf sozusagen, dass es fällt, und dann kaufst du sie dir wieder, die Aktie, und gibst sie, wie Leo schon gesagt hat, zurück. Der große Unterschied ist halt, dass du sozusagen auch unendlich Verlust machen kannst, weil wenn die Aktie zu dem Zeitpunkt, wo du sie zurückgeben musst, wieder natürlich nach oben geht, also nicht nach unten, sondern nach oben, musst du natürlich den Überschusspreis selber zahlen.
Genau.
Das heißt, du machst dann sozusagen Verlust.
Und was man vielleicht noch hinzufügen muss, ist, diese Leihgebühren, also in der du dir sozusagen die Aktien kaufst, die ist temporär. Was heißt, du kannst dir diese Aktien nicht auf, du kannst nicht sagen, okay, ich bezahle das zurück, wann ich will, sondern du hast ein Datum oder eine Timeline, und wenn die abläuft, musst du die Aktien für den Preis, als du sie dir geleiht hast, wieder zurück, nein, für den jetzigen Preis, wo die Deadline ist, für den Preis musst du dann die Aktien sozusagen zurückzahlen.
Genau.
Und der Sinn dahinter ist einfach, dass man sich die Aktien teuer leiht, dann auf einen Fall des Kurses spekuliert und sie dann günstig einkauft und zurückzahlt sozusagen. Damit man sozusagen auch hier, obviously, wieder so viel Gewinn gemacht hat wie möglich. Und jetzt, willst du das machen oder soll ich Wall Street Bets vorstellen?
Kannst du gerne
machen. Ja, gut. Also Reddit ganz normales Forum, Social Media Forum. Und da gibt's diesen Subreddit, das ist sozusagen ein Forum.
Ein Unterforum.
Ein Unterforum, genau. Das wiederum nennt sich Wall Street Bets, also auf Deutsch Wall Street Wetten, beziehungsweise Mauerstraßen Wetten, wenn man so nennt. Es gibt tatsächlich sogar ein deutsches, deutsches Forum.
Subreddit, das Mauerstraßen Wetten.
Richtig, heißt. Mit dem gleichen Ziel natürlich. Und genau, wie der Name schon sagt, Bets, sie wetten. Was heißt, sie wetten genauso wie die Hedgefondsmanager, aber sie wetten nicht auf fallende Kurse, sondern sie wetten auf steigende Kurse. Was heißt, weil Short-Selling zu betreiben, das kann nicht, das können die sterblichen Menschen nicht. Du musst Hedgefondsmanager sein, um Short zu sellen. Das ist dem einfachen Manne, diese Möglichkeit steht ihm nicht zur Verfügung. Im großen Stil, sagen wir mal so. Und so, zur Zeit Ende Januar hatte dieser Subreddit ungefähr gute 2 Millionen Nutzer. So, diese Nutzer an sich, also in dem ganzen Subreddit geht es ja darum, dass Aktientrends vorgestellt werden, Aktien, wo man sagen könnte, okay, hier könnte man traden. Und das Wichtige ist, die Leute in Wall Street Bets, die traden und investieren nicht. Der Unterschied ist, traden ist, wenn du die Aktie zwischen 5 Minuten und 90 Tagen hältst und alles, was länger als 90 Tage ist, ist Investment. Und offensichtlich spekulieren sie auf hohe, also dass die Aktie unglaublich steigt. Und damit lässt sich natürlich auch viel mehr Gewinn erzielen, als wenn du die Aktie auf lange Zeit hältst. Aber das Problem ist, du kannst natürlich auch dementsprechend umso mehr verlieren. Und das Ganze ist ein sehr riskantes Spiel. So, jetzt haben sie gesehen, weil GameStop hat, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber seit 2008, 2012 keinen Gewinn mehr gemacht. Also an sich, die Firma hat kein Potenzial. Ich meine, GameStop kennt jeder.
Konzept ist auch geistig nicht so.
Ja, genau. In Zeiten, wo man Videospiele alles online kauft und keiner mehr Spiele oder Konsolen in solchen Läden, ist es klar. Und jetzt auch durch Corona, durch die Corona-Krise, haben sie natürlich nochmal ziemlich eins draufgekriegt, weil die ganzen Läden zu hatten. Genau, was heißt, sie haben schon lange keinen Gewinn mehr erzielt und dementsprechend haben die Hedgefondsmanager drauf gewettet, dass die Aktie weiterfallen wird und haben vor ein paar Jahren sich Aktien geliehen und die Short Position, so nennt man das im Fachjargon, wäre, ich glaube, jetzt ab im März sind die meisten Short Positions ausgelaufen. Das wiederum haben die Leute in Wall Street Readbets gesehen und haben gesagt, okay, wenn die alle die Aktien sich geliehen haben, dann kaufen wir als Community, kaufen wir jetzt tonnenweise die Aktie ein. An sich muss man überlegen, Hedgefondsmanager haben viel mehr Geld. Die gehen da mit Milliarden, mit also dreistelliger Millionenbereich bis dreistelliger Milliardenbereich rein. Die haben viel mehr Geld zur Verfügung. Aber das Ding ist, zwar sind die Leute, die Mitglieder bei Wall Street Bets mit wenig, vergleichsweise wenig Geld rein, teilweise, okay, 500 war die Ausnahme, aber trotzdem 1000, 10.000, 50.000, was im Vergleich wenig Geld ist. Das Problem ist aber, wenn du 2 Millionen Members hast und die alle mit einem 3-, 4-, 5-stelligen Betrag da reingehen, dann häuft sich da natürlich einiges an Geld an. Und dadurch, dass alle gekauft haben, nicht alle, aber viele gekauft haben, ist die Aktie natürlich rasant in die Höhe gestiegen. Und die Hedgefondsmanager haben das natürlich mitgekriegt und haben dementsprechend dann nachgekauft, weil sie Angst hatten, dass die Aktie noch weiter in die Höhe schießt. Und dadurch, dass alle Hedgefondsmanager nachgekauft haben, ist die Aktie natürlich noch weiter in die Höhe gestiegen. Und das Problem ist natürlich, das Ganze ist unglaublich unnatürliches Wachstum. Und das Ganze war unglaublich riskant. Was heißt, es gab Leute auf beiden Seiten, die dadurch unglaublich viel Gewinn gemacht haben. Aber natürlich gab es auch genauso viele Leute, die Verlust gemacht haben. Beispielsweise auch durch Hebel. Vielleicht willst du das mal noch erklären, was das Hebelsystem ist, Felix.
Ja, das Hebelsystem ist, dass man basically sagt, ja, ich packe einen Hebel drauf. Jeder kennt ja einen physischen Hebel, sag ich mal, der natürlich das Ganze einfacher macht, irgendwas hoch und runter zu heben. Und der Hebel im Finanzen ist ja eigentlich nur, du sagst, ich will ein Zweifach oder ein Vierfach oder es gibt teilweise, glaube ich, soweit ich weiß, bis 500er Hebel. Und das heißt halt, so wie der Kurs steigt oder fällt, das mal 500 nehmen, wenn du einen 500er Hebel drin hast. Und das ist sozusagen dann der Gewinn oder der Verlust. Das heißt, wenn ich jetzt eine Tesla-Aktie hole mit einem 500er Hebel, ja, dann hätte ich vor einem halben Jahr ganz viel Gewinn gemacht. Wenn ich jetzt eine kaufe, dann würde ich innerhalb von 2 Tagen wahrscheinlich mein ganzes Guthaben oder mein ganzes Geld in dem Fall verlieren. Was natürlich nochmal das Risiko nochmal ganz schön nach oben schießen lässt, aber ich meine, wenn man wie gesagt so einen Gambler oder halt ein Wettenspieler fast schon ist an der Börse, dann ist es eine gute Option, um einfach Geld zu gewinnen oder zu verlieren.
Richtig, richtig. Und was man hier auch nochmal sagen muss, das ist wieder das gleiche Prinzip wie beim Short-Selling. Man leiht sich Aktien sozusagen, also den 10er-Hebel. Man kauft sozusagen eine Aktie und kauft sich einen 10er-Hebel drauf. Das heißt, man leiht sich die zehnfache Menge nochmal. Und deshalb entsprechend, wenn du beispielsweise 1% Verlust machst, dann haut sich natürlich sofort raus, weil, also kommt natürlich darauf an, wie viel du hinterlegst im Depot. Aber sagen wir so, teilweise ist da nicht allzu viel hinterlegt und du gehst dann nicht nur mit dem Zehnfachen in Gewinn, sondern auch das Zehnfache in Verlust. Was heißt, wenn du 1% Verlust machst, hast du direkt 10% Verlust und das muss man halt bedenken. Das heißt, man ist ziemlich schnell wieder raus. Was heißt, man spekuliert wirklich komplett darauf, dass die Aktie direkt, also wirklich straight to the moon geht.
Ja, was man da vielleicht noch kurz dazu sagen kann, was vielleicht eine interessante Anekdote in dem Fall ist, das, was wir vorhin erklärt haben, sind sogenannte Leerverkäufe, das mit dem Ausleihen und dann Verkaufen und wieder zurückgeben und kaufen etc. Und für jeden, der sich auch mit der Börse ein bisschen beschäftigt hat, dem ist ja auch Wirecard wahrscheinlich ein Begriff. Und ich glaube, Leo, das wusstest du nicht, das hat nämlich Fabio De Masi gesagt, Wirecard hat seit 2018 ein Leerverkaufsverbot. Das bedeutet, das Unternehmen konnte nur wachsen, ja, nur so als kleine Anekdote, und wurde dabei
ja, vom Staat geschützt. Doch, das weiß ich, weil die hat von der, nicht, die EZB war das nicht, das war die, mir fällt der Fachbegriff jetzt nicht ein, aber die
BaFin,
die BaFin war das, genau, und da haben sie nämlich so auch aufs Maul gekriegt. Und da hat die BaFin ja ziemlich reingeschissen und jetzt probieren sich da ja im Moment auch mit den ganzen Aufarbeitung des Falls da ja irgendwie wieder rauszuarbeiten, aber teilweise war ja auch innerhalb der BaFin bekannt, was damals los war. Also das war großes Versagen. Shoutout an Olaf Scholz, den Hurensohn.
Oh, schwierig. Also in jeden Fall nochmal, um auf GME zurückzukommen. Was sagst du denn oder dazu erstmal vielleicht, ob das jetzt lustig war für dich oder ob du das eher als gefährlich oder wie schätzt du das ein? Das würde mich mal interessieren tatsächlich.
Okay, also sagen wir so, was man kurz dann vielleicht noch dazu hinzufügen müsste, man muss sich nochmal kurz anschauen, was das für Personen sind, die das Ganze bewegt haben. Also wir haben einmal, wie gesagt, die Hedgefondsmanager, das sind stinkreiche Leute, die zu 1% der Menschheit gehören, irgendwo in New York, in Manhattan hocken, in ihrem Penthouse und da die Milliarden hin und her schieben. Und auf der anderen Seite haben wir halt Wall Street Bets, die sich selber als Autisten und Retards bezeichnen, das halt teilweise irgendwie 16-Jährigen, 18-Jährigen, 20-Jährigen Studenten sind, die sich einfach einen Joke draus gemacht haben und als ganze Community da wirklich all-in einfach wetten. Was heißt, wir haben auch zwei komplett verschiedene Parteien, kann man, würde ich mal sagen. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, einerseits, es wurde ja immer gesagt, wow, so, es ist so überwältigend, dass der kleine Mann sozusagen doch was gegen die großen Hedgefondsmanager ausrichten kann. Aber tatsächlich, wenn man sich das Ganze anschaut, war nur ein Hedgefondsmanager oder halt eine Bank wirklich finanziell stark betroffen, die dann halt sich mehr Geld leihen mussten, um da wieder aus der finanziellen Krise rauszukommen. Aber im Großen und Ganzen hat es keinem so wirklich geschadet. Okay, die haben ein paar Millionen verloren. Ja,
wahrscheinlich nur ein paar Kleinanlegern, die zu spät eingestiegen
sind. Natürlich, natürlich. Und also ich würde nicht sagen, dass es wirklich was Großes bewegt hat. Natürlich für einen Augenblick war es was die Welt so noch nicht gesehen hat. Was ich gut finde, dass da wirklich alle so zusammengehalten haben. Aber ich finde einfach, das Problem ist, ist dieses unnatürliche Wachstum und Leute, die sich halt wirklich nicht damit auskennen und halt gesehen haben, okay, irgendwelche Retards aus dem Internet können das, dann kann ich das auch. Ich gehe einfach auf Reddit, folge dem Subreddit und investe dann. So geht es halt nicht. Die Leute, die da reininvestiert haben, die getradet haben, haben das früh genug gesehen und haben die Chance ergriffen, weil sie schon lange da drin sind. Aber irgendwelche Leute, die dann halt, weiß ich nicht, Ende Februar eingestiegen sind, okay, ist nochmal kurz hoch, aber dann verkaufst du, wenn es wieder sinkt und so funktioniert das Ganze nicht. Also ich glaube, vor allem diese Aufmerksamkeit, dass das Ganze gekriegt hat, durch Presse und Medien, ist, glaube ich, sehr riskant. Also wirklich für Leute, die dann keine Ahnung haben und denken, dass das schnelle Geld ist und dass es so einfach ist, es ist und bleibt eine Wette. Und das darf man einfach nicht, und das darf man nicht unterschätzen. Und vor allem Leute, die sehr glaubwürdig sind, nein, die leichtgläubig sind jetzt, für die, also da sehe ich ziemliches Gefahrenpotenzial.
Ja, ich denke auch, was du ja gesagt hast, man kann ja auch die Firma beim Namen nennen, Melvin Capital, die sind da relativ einfach wieder durchgekommen. Mhm. Und vielleicht kurz, um da einzuhaken, viele Leute haben sich ja gefragt, woher die Leute überhaupt wussten, dass die, dass sozusagen bald diese Position, nennt man das ja, ausläuft. Mhm. Das ist ganz normal, es war ganz normal, sagen wir es so, dass diese Hedgefonds das einfach auf ihren Webseiten veröffentlichen, welche Positions die innen haben. Und da hat man halt gesehen, okay, die sind bei GameStop sehr stark investiert, mit tatsächlich der Hälfte des Handelsvolumens, das muss man sich überlegen, die haben die Hälfte des Handelsvolumens geliehen und verkauft. Also das ist schon massiv viel. Und daher haben die Leute das. Es wird jetzt natürlich auch nicht mehr veröffentlicht. Ich sag tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob das so eine geile Aktion wäre. Viele feiern das ja sozusagen als den Aufstand der Kleinen, ja, dass die Kleinanleger sich gegen die großen Mächtigen anlegen. Aber im Endeffekt haben, glaube ich, nur die Kleinen verloren, würde ich sagen.
Ja.
Und auch der Aktienmarkt, auch wenn das ein Konzept ist, wo man sich natürlich drüber streiten kann, gibt ja auch viele Leute, die das nicht mögen, sag ich mal. Der wäre ja da auch dadurch ziemlich, oder ist auch dadurch instabiler geworden und wäre vielleicht auch gecrashed. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo man sagen muss, im Endeffekt verlieren dann auch immer nur die Kleinanleger, weil, wie man schon bei der Finanzkrise 2008 gesehen hat, die einzigen, die gewonnen haben oder nicht gewonnen haben, die einzigen, die verloren haben, waren dann die kleinen Anleger.
Das stimmt. Und also,
und
beispielsweise, mir fällt sein Name nicht mehr ein, aber der da als größter Gewinner von Wall Street Bets rausgegangen ist, ich glaube, der hat im Endeffekt 50 Millionen gemacht, aber hält seine Positions noch bei GameStop. Was heißt,
Roaring.
Genau, der hat halt noch nicht outgecashed, was heißt die Frage, wie viel dann am Ende auch bei rauskommt. Aber das sind halt so diese Vorzeigebeispiele, die du dann in den Medien liest. Aber das entspricht nicht der Realität. Also die wenigsten haben daraus dann wirklich von den kleinen Leuten auch gut Geld gemacht. Es gab natürlich viele Leute, aber vor allem, wenn du da unwissend reingehst, sehe ich das Ganze als großes Problem an. Und was halt dadurch auch passiert, ist beispielsweise, wie gesagt, also die Hälfte des ganzen Handels, wie heißt das Wort? Kannst du mir nochmal sagen?
Handelsvolumen.
Das ist richtig, das Handelsvolumen von GameStop wurde ja, wie gesagt, von den Hedgefonds gekauft. Und im Endeffekt, dadurch, dass so viele nachgekauft haben, waren am Ende, als das Ganze so geboomt hat, Mitte Februar war das ja, waren 50 Millionen Shares available und 70 Millionen Shares waren auf dem Markt. Das heißt, es gab viel mehr, es waren viel mehr Anteile, Firmenanteile in, also liquid im Handel oder wurden besitzt, als es eigentlich gab. Und das, ich meine, das ist an sich zuzüglich zu der viel zu hohen Bewertung der Firma nochmal ein ganz fader Beigeschmack, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, also im Endeffekt vielleicht nochmal so ein bisschen Tipps, wer sich da noch mehr anschauen will zu, Leo hat mir auch den Kanal gelinkt, ist Finanzfluss. Die machen da zum Beispiel gute Videos zu Finanzmarkt und auch wer das System dahinter nochmal verstehen will. Johnny Harris heißt der hat zwar das so auf Englisch gemacht, aber der hat auch ein gutes 15-Minuten-Video gemacht, wie man sozusagen dort, wie das Ganze dort funktioniert. Aber ich denke mal tatsächlich, dass wir jetzt sozusagen, oder nicht sozusagen, dass wir jetzt das Thema abschließen können, oder? Weil wir beide mal unsere Opinion drauf gegeben haben.
Genau, genau.
Und zu unserer letzten Section kommen können.
Ja, soll ich den Part übernehmen? Oder willst du?
Ja, ich wünsche dir viel Spaß.
Ach, dankeschön. Ja, genau. Und damit werden wir wie immer, Ladies and Gentlemen, bei dem Part Musik. Jetzt ist die Frage, das wäre auch mal noch eine gute Sache fürs Feedback. Habt ihr, wir haben, ich glaube, 12 Follower haben wir auf der Playlist, wo wir die ganze Musik mal reinpacken. Habt ihr die gefunden? Wenn nicht, ich kann sie auch gerne nochmal in meine Story stellen auf Instagram oder tweeten oder sonst was, damit die auch alle kriegen. Ja, dann würde ich aber mal anfangen mit dem Lied, das ich heute reinpacke. Und zwar, warte mal, jetzt muss ich kurz raussuchen, ist das Lied Wendy von Vico 63. Was soll ich dazu sagen? Es ist deutscher Trash-Rap, aber einfach ein witziges Lied, habe ich so oft gehört in den letzten Tagen, ist, ich glaube, seit einer Woche oder so bei mir, bei Spotify, bei On Repeat auf Platz 1, einfach weil das Lied so nice ist, ist halt so ein bisschen Mumble-Rap, deutscher Mumble-Rap, hat aber was, ich sag's euch, es ist der Vibe, es ist einfach, ja, Mann, da sehe ich mich drin. Gut, Felix.
Ja, an den Trash-Shit kann ich gleich mal, oder Trash-Shit kann man sich jetzt streiten, kann ich auch gleich mal anschließen, und zwar mache ich heute einen Künstler mit Weltruhm in die Playlist, und zwar Tommy Tellerlift. Wer nicht weiß, wer damit gemeint ist, der kann das einfach mal bei YouTube nachschauen oder bei Spotify. Man wird es relativ schnell erkennen. Und dieser Song ist, ja, für alle, die es wissen, ist natürlich sehr schön. Ich denke mal, wenn man einfach bei YouTube das Ganze mal eingibt, dann lernt man ziemlich viel darüber. Und es ist auch nicht so schwer, den Text zu verstehen und die Message dahinter. Ich glaube, das Beste ist, wenn man das Lied einfach mal anhört und über sich ergehen lässt, sag ich mal. Ich denke, damit wären wir auch schon am Ende unserer, ich denke mal, heute etwas kürzeren Episode. Das heißt, ich verabschiede mich schon mal. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Leo,
jo,
du hast das abschließende Wort.
Alaikum Salam und damit bis nächste Woche.